Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Moin und schönen guten Abend. Das Internationale Olympische Komitee steht vor einem Problem. Anscheinend möchte niemand die Olympischen Winterspiele 2030 austragen. Warum das so ist und warum sich Deutschland jetzt um diese Spiele bemühen sollte, gleich ein Interview mit dem Sportökonomen Wolfgang Mennig. Außerdem gibt es Streit unter den GeherInnen über einen neuen Staffelwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris. Und die Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Daria Gleißner, fordert Reformen im deutschen Frauen-Eishockey. Das und mehr in den kommenden 50 Minuten. Aber wir legen los mit den aktuellen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Da läuft es überhaupt nicht für den FC Bayern. Unter der Woche hat er noch 0:3 in der Champions League gegen Manchester City verloren. Danach hat es Unruhe gegeben, weil Sadio Mané Leroy Sané geschlagen haben soll. Und heute holen die Münchner nur einen Punkt bei den abstiegsbedrohten Hoffenheimern. Edgar Endres.
Es ist ein weiterer Strauchler der Bayern in dieser mäßigen Saison. Für Hoffenheim geht unter Trainer Matarazzo dagegen der beschwerliche Weg aus dem Tabellenkeller weiter. Über eine Stunde schleppt sich das Spiel ohne große Höhepunkte hin. Die Bayern führen durch Pavards Treffer aus der 17. Minute mit 1:0. Doch als Müller am Strafraum absichtlich fault, zwirbelt daraufhin Kramaric den Freistoß an den linken Innenpfosten und damit zum 1:1 ins Tor in der 71. Minute. Leidenschaftlich verteidigende Hoffenheimer überstehen die stürmische Schlussphase inklusive 6 Minuten Nachspielzeit. Gnabry, Tell oder auch Müller scheitern an Torwart Baumann oder am Unvermögen. Hoffenheim unter Matarazzo holt zuletzt 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Und die Bayern spielen mit dem Feuer im Meisterschaftsrennen.
Das war also die Chance für den BVB aus Dortmund nach Punkten gleichzuziehen. Aber auch sie patzen gegen einen Abstiegskandidaten. Am Ende steht ein 3:3 gegen Stuttgart. Florian Winkler.
Was für eine Partie. Dank großartiger Moral erkämpfte sich Stuttgart einen absolut verdienten Zähler gegen Dortmund. Der BVB spielte lange in Überzahl, denn VfB-Abwehrmann Mavropanos sah kurz vor der Pause die gelb-rote Karte. Aber Dortmund verspielte eine sicher geglaubte 2:0 und späte 3:2 Führung. Allaire und Mahlen sorgten für die ersten beiden Gästetreffer. Alles war auf Sieg für die Borussia gestellt. Doch die Schwaben ließen sich von keinem Rückschlag aus der Spur bringen. Koulibaly und Wagnermann trafen zum zwischenzeitlichen 2:2. Rainer erhöhte zwar nochmal in der Nachspielzeit, doch Silas setzte den Schlusspunkt zum 3:3 Endstand und belohnte den VfB völlig zu Recht für eine kämpferische Topleistung mit einem Punkt, der sich für Dortmund wie eine Niederlage anfühlte.
Und Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß war nach dem Spiel vor allem mit der mentalen Leistung seiner Mannschaft zufrieden.
Aber es war halt wichtig, erstmal über eine Struktur, über Fleiß, über Disziplin das Spiel offen zu halten, ja, um dann auf die Situation zu warten, die wir dann für uns nutzen müssen. Und wir haben schon relativ früh ein Tor gemacht. Natürlich mussten wir auch Situationen überstehen, aber mit dem 2:1 war das Spiel dann offen. Und dann hat sich eine Dynamik entwickelt. Und dass es dann am Ende 3:3 steht, ist natürlich super.
Am vergangenen Wochenende hatten die Fans von Dortmund übrigens noch lautstark gegen den möglichen Einstieg von Investoren in die deutsche Fußballliga protestiert. BVB-Boss und Liga-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat heute in der Welt am Sonntag aber gesagt, man solle sich der Idee nicht versperren. Wenn die Liga international konkurrenzfähig bleiben wolle, brauche man das Geld von Investoren. Keinen Investor braucht sicherlich RB Leipzig. Dort steht ja ein Konzern hinter dem Verein. Heute hat er Augsburg zu Gast und die Gäste mit 3:2 geschlagen. Thomas Kunze.
Der FCA hatte den besseren Start, konterte sich nach 5 Minuten über Iago und den Torschützen Arne Meyer zum 1:0. Danach begann dann die Timo Werner Show. 10. Minute, flache Flanke von rechts durch Timo Werner. Kevin Campbell hält am kurzen Pfosten den Fuß rein, 1:1. 32. Minute, Werner wird von Henrichs im 16er bedient, Flachschuss aus 11 Metern, 2:1 für Leipzig. 35. Minute, Campbells halbhoher Ball kommt bei Timo Werner an, kurz vor dem Strafraum. Werner nimmt den Ball kurz an, hält ihn hoch, dreht sich und erzielt das Traumtor aus fast 17 Metern Entfernung, fast in den Winkel. Danach dachten alle, das Spiel ist durch. Leipzig verwaltete und Augsburg wurde immer mutiger. In der 82. Minute gelang Vargas per Linksschuss das 2:3. RB Leipzig wackelte danach, fiel aber nicht und rettete das 3:2 über die Zeit.
Und im letzten Spiel des Nachmittags haben sich Köln und Mainz 1:1 getrennt. Burkhard Hube.
Der FSV Mainz bleibt zum 9. Mal in Folge unbesiegt. Aber in Köln hätte es auch schiefgehen können. Nach der frühen Führung durch Ajorg tat Mainz nämlich zu wenig für den zweiten Treffer. Köln wurde stärker, kam nach dem Wechsel durch Jubicic zum verdienten Ausgleich. Und danach Köln dominant. 3 oder 4 große Chancen. Die beste für Meiner, der frei am Tor der Mainzer vorbeischoss. Am Ende also ein 1:1, das niemanden so richtig glücklich machte. Immerhin. Die Kölner schossen nach einer langen Durststrecke mal wieder ein Tor im eigenen Stadion.
Und im Abendspiel zwischen Frankfurt und Gladbach steht es kurz vor der Pause 0:1. Bei den Frauen steht der FC Bayern derzeit an der Tabellenspitze in der Bundesliga. Heute standen die Bayern aber im Topspiel VfL Wolfsburg gegenüber im DFB-Pokal Halbfinale. Und hier bewahrheitet sich, was die vergangenen Jahre auch galt. Im Pokal kann Bayern nicht gegen Wolfsburg gewinnen. Das 0:5 war die 7. Niederlage in Folge, die Patricia Gabor gesehen hat.
Von einem Aufeinandertreffen zwischen den beiden besten deutschen Teams erwartet man im Vorhinein vieles. Emotionen, harte Duelle, schöne Spielzüge. Aber dass der VfL Wolfsburg mit einem 5:0 gegen Bayern ins Pokalfinale einzieht, damit haben wohl beide Mannschaften nicht gerechnet. VfL-Trainer Tommy Stroth ist einfach nur stolz.
Ich habe uns in allen Phasen heute extrem aktiv erlebt. Sei es im Offensivbereich, klar, wollten wir Torchancen kreieren, aber auch im Defensivbereich waren wir sehr mutig, haben uns wirklich auch nach vorne durchgedeckt und da dementsprechend auch wirklich Balleroberungen gehabt, die Spaß gemacht haben. Und darauf können wir aufbauen.
Zwei Tore von Svendis Jonsdottir, eines von Jule Brandt, dann ein verwandelter Elfmeter von Dominik Jansen und ein Eigentor der Bayern. Die Münchnerinnen schauen teilweise zu, gehen nicht konsequent genug in die Duelle. Dabei hatten die Gastgeberinnen um Stürmerin Lea Schüller eigentlich stark angefangen.
Wir haben halt selber die Tore nicht gemacht. Ich glaube aber, wenn man so in die Halbzeit geht, kann und sollte das Spiel anders enden. 5:0 ist einfach, ja, peinlich.
Erst das Aus in der Champions League, jetzt das Aus im Pokal. Bleibt nur noch das Rennen um die Meisterschaft. Dafür müssen die Münchnerinnen dieses Debakel aber schnell abhaken. Währenddessen könnte der VfL Wolfsburg diese Saison das Triple holen. Nach der Partie heute sollte der Tank mit dem Selbstbewusstsein jedenfalls bis oben hin voll sein.
Und in der Bundesliga hat unterdessen die SGS Essen 0:0 gegen Bayer Leverkusen gespielt. Schauen wir noch in die zweite Liga der Männer. Dort hat der tabellenletzte SV Sandhausen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Unter der Woche hatte der Verein den Trainer Thomas Oral entlassen, nach nur 6 Spielen, in denen Sandhausen nur 2 Punkte geholt hat. Unter den Interimstrainern Gerhard Kleppinger und Oskar Koroschano hat es heute dann einen überraschenden Sieg gegeben. Philipp Weißkirch.
Dieses 1:2 gegen den Tabellenletzten Sandhausen tut richtig weh. Magdeburg war eigentlich gut in die Partie gekommen, hatte Chancen, aber als dann Mitte der ersten Hälfte aus dem Nichts das 0:1 fiel, ging nicht mehr viel. Nach einer Ecke hatte Dario Djumic den Ball aus kurzer Distanz mit dem Bauch über die Linie gedrückt. Nach der Pause war der FCM dann um eine Reaktion bemüht, offensiv fehlte aber die Durchschlagskraft. Sandhausen verteidigte clever und unangenehm und war vorne eiskalt. 66. Minute, nach einem Freistoß schnürte Djumic den Doppelpack. Magdeburg bekommt also 2 Treffer nach ruhenden Bällen. Der Anschlusstreffer in den Winkel von Cristiano Piccini in den Schlussminuten kam zu spät. Magdeburg kassiert die 14. Niederlage. Sandhausen meldet sich im Abstiegskampf zurück.
Und in den weiteren Partien hat Holstein Kiel mit 2:1 gegen Nürnberg gewonnen und Rostock kommt nach einem 0:3 gegen Paderborn nicht aus den Abstiegsrängen raus. Dass das deutsche Team bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen so weit kommen würde, damit hatten wohl selbst die Spielerinnen nicht gerechnet. Eigentlich wollten sie nur gegen den Abstieg aus der Top-Division spielen. Dazu durfte man bei dem Turnier in Kanada nicht Letzter oder Vorletzter werden. Aber die Mannschaft zog souverän ins Viertelfinale ein und zeigte dort gegen die US-Amerikanerinnen eine starke Leistung, unterlag gegen die zweimaligen Olympiasiegerinnen nur mit 0:3. Früher waren diese Matches auch mal deutlicher ausgegangen. In der Endabrechnung der WM stehen die Frauen jetzt auf Platz 7, nachdem es gestern in der Platzierungsrunde gegen Finnland eine deutliche 2:8 Niederlage gegeben hatte. Ich habe vor der Sendung die deutsche Kapitänin Daria Gleisner gefragt, ob dieses Ergebnis die Freude über das starke Abschneiden trübt.
Ja, natürlich waren wir nach dem Spiel alle so ein bisschen frustriert und auch enttäuscht, weil es einfach nicht der Leistung von der Weltmeisterschaft widerspiegelt, was wir geleistet haben. Aber wir haben auch danach gesagt, wir können stolz auf uns sein, was wir geleistet haben. Das Spiel, was gestern war, es war über 30 Minuten lang, eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Und wir hatten gute Chancen. Wir sind auch in Führung gegangen und haben es dann leider nicht halten können. Dann hat uns natürlich dann das Unterzahl ein bisschen Kraft gekostet. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich auch nach dem Spiel gesagt, das fühlt sich jetzt für mich nicht an wie eine 8:2-Niederlage. Es ist einfach zu hoch auch ausgefallen. Deswegen, wir sind stolz auf unsere Leistung und das Spiel von gestern. Es ist halt der Sport, du hast gute Tage und schlechte Tage und gestern hatten wir halt leider nicht so einen guten Tag.
Waren Sie insgesamt von Ihrer Leistung bei diesem Turnier überrascht? Weil primär das erste Ziel war es ja eigentlich nur in der Top-Division erstmal zu bleiben.
Genau, das war von Anfang an das Ziel, aber wir wollten auch definitiv ins Viertelfinale kommen und dadurch, dass wir so einen überragenden Start gegen die Schweden hatten, haben wir gesagt, hey, schaut mal, was möglich ist, wir können hier einiges erreichen und das hat uns definitiv sehr viel Selbstvertrauen gegeben und auch uns extrem gepusht, dass wir von Spiel zu Spiel eigentlich unseren Job gemacht haben.
Trotzdem herrscht im deutschen Frauen-Eishockey jetzt ja nicht nur Partystimmung. Ihre Mannschaftskameradin Sandra Abstreiter hat während des Turniers Reformen gefordert. Es fehle an Strukturen im deutschen Frauen-Eishockey, gerade im Nachwuchsbereich. Was muss in Deutschland passieren, damit sich Deutschland in den kommenden Jahren vielleicht in der Weltspitze tatsächlich auch festsetzen kann?
Ja, also genau, erstmal der Punkt ist der Nachwuchs, dass die Mädels in den deutschen Vereinen oder auch in der deutschen Liga, die spielen, bis sie 16 sind bei Jungs, werden da nicht so gefordert und gefördert natürlich auch, wie es jetzt zum Beispiel in Amerika ist oder in Kanada ist. Die sind man zwei Mädels in einer Mannschaft, wenn überhaupt. Es muss einfach von dem Nachwuchs von Anfang an muss eine klare Struktur kommen. Wie schaut es aus mit den jungen Spielern? Gibt es irgendwie extra Vereine für Mädchen? Das haben wir ja auch hier gar nicht. Also wir haben die eine Bundesliga, die in meinen Augen auch viel zu schwach ist leider, um international unter den Top 5 mitspielen zu können. Und da muss es einfach irgendwie einen Plan geben, wie man da fährt, dass man sagt, gut, es ist ja wichtig auch für die Mädels, dass die lang mit den Jungs zusammenspielen. Das macht die auch besser, weil wir einfach die Breite von den Mädchen nicht haben in Deutschland. Aber ein großer Punkt ist einfach auch die Liga, die leider zu schwach ist in Deutschland. Also ich spiele bei Memmingen und wir hatten letzte Saison eine Niederlage in 28 Spielen und da kommst du einfach nicht an deine Grenzen und da kannst du einfach nicht jedes Spiel dein bestes Eishockey abrufen. Und das fehlt dir halt dann einfach bei einer Weltmeisterschaft und in solchen wichtigen Spielen.
Welche Rolle spielen da vielleicht auch die Männervereine? Ich meine, die deutsche Eishockey-Bundesliga, die hat sich ja in den vergangenen Jahren durchaus entwickelt und dort auch eine breite Fanbasis ja in Deutschland entwickelt. Haben Sie da auch die Anforderungen oder denken Sie, der deutsche Männer-Eishockey sollte da die Frauen ein bisschen mitziehen?
Ja, da bin ich so hin und her gerissen. Ich fände es schon gut, wenn jetzt Standorte wie zum Beispiel München, wenn die sagen, okay, hey, die machen jetzt eine Frauenmannschaft, auch jetzt auch mit den neuen Bedingungen dort, die wir zum Beispiel jetzt in Planegg nicht haben in der DFL, die dann einfach so diese Rahmenbedingungen stemmen können und uns da so in der Hinsicht unterstützen können, dass man einfach sagt, ja, okay, wir haben, Ingolstadt hat eh schon auch eine Frauenmannschaft, dann bei Mannheim, das sind ja auch die Mad Dogs, nicht die Adler, da könnte man vielleicht sagen, okay, hey, kann da ein bisschen besser kooperieren. Aber ja, es wäre möglich. Bei uns ist der große Hauptfaktor einfach auch das Finanzielle, muss man auch so sehen, dass da die Möglichkeiten nicht da sind. Und die Frauen, die bei uns in der Bundesliga spielen, die keine Nationalspielerin sind, die arbeiten Vollzeit und das ist für die eher ein Hobby und ist jetzt nicht im Vergleich wie bei den Männern, dass wir Verträge haben und Vollzeit dann im Verein oder beim Verein angestellt sind.
Wie kann man das verändern?
Man könnte es verändern, indem man vielleicht auch sagt, man findet einen großen Hauptsponsor für die DFL, dass man einfach sagt, wie bei Penny zum Beispiel bei den Männern, dass man jemanden hat, der einfach dieses Finanzielle bringt. Aber letztendlich sind die Vereine da so ein bisschen auch auf sich selber gestellt. Also ich kann jetzt nur von Memmingen sprechen. Da haben wir eine gute Marketingfirma, die uns da unterstützt und die mit den Sponsoren das alles hinbekommt, dass wir sagen, okay, hey, wir müssen nicht mehr für Busfahrten oder für Hotels einfach selber in unsere Tasche greifen. Und da sind halt die Vereine schon auch so ein bisschen selber auf sich gestellt, aber so eine leichte finanzielle Unterstützung zum Beispiel vom Verband oder von einem großen Hauptsponsor, das würde schon helfen, weil ich bin mir sicher, wenn man den Frauen, die jetzt quasi, ich sag mal so, arbeiten, wenn die runterstufen auf zum Beispiel nur 20 Stunden und dann ein bisschen Geld dazu bekommen vom Verein, dann wäre das Niveau auch etwas höher in der Liga.
Wie wichtig sind dabei dann jetzt auch solche Auftritte wie von Ihnen in Kanada, wo die deutsche Nationalmannschaft weit kommt und auch ein bisschen Bekanntheit dadurch bekommt?
Ja, definitiv. Ich sag, wir haben uns hier sehr, sehr gut präsentiert und wir haben alle gesehen und ich denke, das hat auch ganz Deutschland gesehen, was eigentlich möglich wäre, weil an dem Athletischen und an dem, was wir abrufen können, liegt es einfach nicht. Einfach das Gesamtpaket, sage ich jetzt mal, was in Deutschland in der Frauenliga noch fehlt. Und da wünsche ich mir jetzt auch für die Zukunft, dass da einen Weg gibt oder dass man da einen Weg findet, dass man die Liga attraktiver gestalten kann. Wir haben die Breite nicht, aber man kann theoretisch auch kooperieren oder man kann sagen, man spielt wie eine Champions League, man spielt mit anderen europäischen Mannschaften gegeneinander, ob das jetzt Schweiz ist, ob das jetzt Österreich ist, das ist ganz egal, was einfach rundherum ist und da wird es eine Möglichkeit geben, definitiv.
sagt Daria Gleißner, die Kapitänin der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Mit ihr habe ich auch über die gute Stimmung im Team gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport. Unterdessen ist das Abendspiel in der ersten Liga in der Halbzeit angelangt. Zwischen Frankfurt und Gladbach steht es 0:1. Philipp Hofmeister.
Wenig glanzvoll war es im ersten Durchgang, dieses nominelle Topspiel dieses Bundesliga-Wochenendes. 1-0 führt der Gast aus Mönchengladbach und dafür reichte ein perfekter Angriff, ein Konter aus dem Lehrbuch nach einer knappen Viertelstunde. Drei Stationen, Flo Neuhaus, Marcus Thuram als Vorbereiter und Jonas Hofmann, der am Ende den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Schlecht verteidigt von Eintracht Frankfurt. Problemloses, schönes Tor für Gladbach. Die Eintracht kam zwar ein bisschen stärker auf in den letzten 10-15 Minuten dieser ersten Hälfte, aber die Torgefahr geht den Hessen auch heute Abend wieder mal komplett abhanden. So ist das bislang relativ entspannt zu verteidigen für eine Gladbacher Borussia, die nicht mehr macht, als sie tun muss und zur Pause dank des Treffers von Hofmann in Frankfurt mit 1:0 führt.
Und wenn sich im Laufe dieser Sendung noch etwas tut, dann werden wir darüber berichten. Als vergangene Woche das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Sapporo bekannt wurde, dürfte das dem internationalen Komitee gefallen haben. Denn mit dem Amtsinhaber Katoshiro Akimoto wurde ein Befürworter olympischer Winterspiele im japanischen Sapporo wiedergewählt. Doch am Montag kam dann die Überraschung. Wegen der ablehnenden Haltung der Bevölkerung hat der Chef des japanischen Olympischen Komitees gesagt, statt für die Winterspiele 2030 könnte sich Sapporo für jene 2034 bewerben. Damit könnte das IOC derzeit ohne einen Kandidaten für Olympia 2030 dastehen. Deshalb habe ich Wolfgang Mennig angerufen, Sportökonom an der Universität Hamburg. Ich habe ihn gefragt, warum die Olympischen Winterspiele derzeit so unbeliebt geworden sind.
Naja, eigentlich ist das einfach zu beantworten, weil offensichtlich die Vorteile oder Nutzen, die sich die möglichen Bewerberstädte versprechen, im Vergleich zu den Nachteilen oder Kosten zu gering geworden sind. Ich meine, es war ja immer so, dass aus, ich sag mal, mehreren Dutzend Städten, die überhaupt in Frage kommen, sich immer nur 3 oder 4 beworben haben. Und das ist jetzt halt auch nicht mehr der Fall. Es hat sich also irgendwie etwas in dem Kalkül der Vor- und Nachteile geändert. Das sind einerseits die Kostensteigerungen, die aufgetreten sind. Andererseits ist es auch so, dass die Wintersportorte, die in Frage kommen, auch zum Beispiel durch den Klimawandel sowieso schon Schwierigkeiten haben, rentabel zu bleiben. Und die Olympischen Spiele sind zumindest in der Saison, wo sie stattfinden, für die Austragungsorte ein touristischer Garaus, weil praktisch die gesamte Saison die Pisten gesperrt sind und die Touristen nicht kommen können.
Das heißt, es ist für viele Städte tatsächlich einfach unattraktiv, Olympische Spiele zu hosten, weil die Nachteile die Vorteile überwiegen?
Ja, also ich will es vielleicht noch ein bisschen ergänzen, weil die erwarteten Nachteile, die erwarteten Vorteile sozusagen überwiegen. Nehmen wir mal den Begriff der erwarteten Kosten. Das IOC hat ja eigentlich schon klar gemacht, dass es dem, ja, es wurde manchmal als Gigantismus bezeichnet, dem alten Gigantismus nicht mehr nachhängt, dass es offen ist für neue Konzepte, die etwas mehr down to earth sind, einfacher sind, preiswerter sind. Es ist offen auch für Kooperationen von mehreren Skiorten, auch sogar länderübergreifend. Und insofern hat sich vielleicht dieses Konzept des IOCs noch nicht überall durchgesetzt, beziehungsweise, da muss ja auch bei der ganzen Thematik sagen, die letzten Entscheidungen für Austragungsstätte, ich denke beispielsweise an die Sommerspiele in 2032 in Brisbane, die kamen ja auch so ein bisschen wie aus dem Hut gezaubert. Der alte Wettbewerb, wo Städte ihre Bewerbung in einen, sozusagen in den Hut geworfen haben und dann miteinander konkurriert haben und dann gab es einen Gewinner und mehrere Verlierer auch mit Gesichtsverlust, das hat man ja nicht mehr, sondern es finden ja Hintergrundgespräche statt. Das heißt, wenn wir jetzt im Augenblick nicht so richtig mitbekommen, dass es überhaupt Bewerber gibt, heißt das eben nicht, dass es wirklich keine gibt. Auch die Entscheidung des IOCs für Brisbane, die Sommerspiele in 2032, kam ja ziemlich überraschend, gerade auch für Deutschland. Wir wollten uns ja mit dem Ruhrgebiet auch für 2032 bewerben. Und wir hatten halt gedacht, dass es da so einen richtigen Wettbewerb gibt wie früher. Und das ist nicht der Fall. Also man muss vorsichtig sein und jetzt nicht zu früh sagen, es gibt gar keine Bewerber. Vieles läuft heute etwas weniger sichtbar, als das früher der Fall ist.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Winterspiele 2030 trotzdem stattfinden werden?
Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube, der Prozess läuft heute so, dass das IOC von sich aus auf potenzielle Ausrichterstädte zugeht und mit ihnen gemeinsam mögliche Konzepte entwickelt. Doch spricht man dann auch über die Zuschüsse, die das IOC leisten kann, über die Ansprüche, die unter Umständen reduziert werden können. Man wird so lange mit potenziellen Ausrichtern sprechen, bis man einen geeigneten gefunden hat.
Das heißt, für Ausrichter ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt. Die können jetzt möglichst viel von ihren Vorstellungen umsetzen zu relativ guten Konditionen.
Ja, so sehe ich das. Und das muss man auch ganz klar in Deutschland notieren, dass wir jetzt mit beispielsweise München und der Umgebung eine gute Chance hätten, uns da erfolgreich zu bewerben.
Warum macht Deutschland das nicht?
Ja, ach Gott, viele, viele Gründe. Ich sag mal, so in ganz Deutschland ist jetzt im Augenblick angesichts der vielen Krisen, die wir haben, Russland, China, steigende Zinsen, steigende Baukosten und Ähnliches, vielleicht insgesamt nicht die Stimmung da, sich auf solch ein Thema einzulassen. Der Leistungssport, Hochleistungssport hat aber leider, und ich beziehe mich ja da völlig mit ein, auch wirklich an Ansehen verloren. Es gab einfach in den letzten Jahren zu viele Doping- und Korruptionsskandale, es gab Wettmanipulation von Spielen. Also das Standing hat leider etwas verloren vom olympischen Sport, dann müssen wir erst wieder dran arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, dass, ich sag mal, München hatte ja eine Volksabstimmung in den vier betroffenen Landkreisen und die fiel in allen vier Landkreisen negativ aus. Das heißt, man müsste ja auch erstmal in den Landkreisen, die betroffen sind, dann proaktiv dafür werben. Und da muss es eine geeignete Persönlichkeit gibt, die sich dessen annimmt. Und im Augenblick ist das zumindest nicht offensichtlich, dass da jemand bereit ist dazu.
Ist das Aufgabe von der Politik oder ist das Aufgabe des IOC, dafür zu sorgen, dass die Stimmung in der Bevölkerung pro Olympia umschwingt?
Also auf jeden Fall hat auch das IOC eine Aufgabe. Ich habe ja gesagt, die olympische Familie hat da in letzter Zeit leider an Ansehen verloren. Bedauere das außerordentlich, wobei das IOC ja wirklich auch gegen Doping massiv vorgeht und auch gegen Korruption vorgeht. Das kann man ihnen ja nicht anders vorwerfen. Und es ist aber halt auch die Aufgabe von Politikern. Also mir wurde beispielsweise bei dem letzten Mal, wo es dann so gescheitert ist, auch zugetragen, dass es einfach ein Thema von den Terminen von Wahlen waren. Und wir wissen, dass jetzt in Bayern demnächst Wahlen anstehen. Und wenn die Argumentation von damals stimmt, dann ist die Landesregierung im Augenblick nicht bereit, sich für dieses etwas heiße Thema einzusetzen, weil sie Angst hat, vielleicht Stimmen zu verlieren. Vielleicht sieht es dann nach den Wahlen anders aus.
Jetzt haben Sie eingangs aber gesagt, dass die kurzfristigen Nachteile von einer Olympia-Ausrichtung die Vorteile eigentlich zunächst einmal überwiegen. Warum sollte sich München denn überhaupt dann für Olympische Spiele bewerben, wenn das eigentlich ein Verlustgeschäft ist?
Naja, weil das sind erwartete Kosten und erwartete Nutzen. Und genau in solchen Gesprächen, wie wir sie angedeutet haben zwischen dem IOC und, sagen wir mal, der Stadt München, wird es halt darum gehen, dass das IOC von sich aus mehr Zuschüsse zu den Organisationskosten beispielsweise bereitstellt. Damit sinken die Nettokosten, die das Land noch hat. Und andererseits vielleicht aber auch seine Ansprüche reduziert. Und das könnte zum Beispiel sein, dass die Zuschauertribünen bei den Wettkampfstätten kleiner ausfallen müssen, dass man bei den Parkplatzanforderungen deutlich heruntergeht, was sowieso unter vielen Gesichtspunkten vielleicht das Richtige wäre. Und da gibt es viele, viele Stellschrauben, an denen das IOC seine Ansprüche auch reduzieren könnte.
Das heißt, Sie glauben, München könnte trotzdem auch von Olympischen Spielen profitieren, wenn sie denn nach den eigenen Vorstellungen durchgeführt werden könnten?
Ja, das muss dann das Ziel sein, dass wir ein Konzept vielleicht mit dem IOC zusammen entwickeln, bei dem wir uns wohlfühlen, insbesondere natürlich die bayerische Bevölkerung sich wohlfühlt und das IOC auch. Und das, glaube ich, ist möglich. Da gibt es eine Schnittmenge. Und die Olympischen Spiele von München 72 haben gezeigt, dass die Region stark profitiert hat und das wäre auch diesmal möglich.
Jetzt haben wir ja viel über die Bevölkerung gesprochen und auch in Sapporo bei der Bewerbung, die jetzt höchstwahrscheinlich oder die vielleicht von 2030 auf 2034 verschoben werden könnte, spielt ja mit rein, dass die Bevölkerung derzeit gegen Olympische Spiele ist.
Warum hat sich das in den vergangenen Jahren so entwickelt? Sie haben die Skandale im Sport angesprochen, sei es Doping. Was für ein Bild haben vielleicht auch die vergangenen Olympischen Spiele hinterlassen, die ja in Pyeongchang, in Sochi, in Peking doch sehr überdimensionierte Spiele waren?
Ja, sie waren nicht nur überdimensioniert, sondern auch die Wahl einiger dieser Austragungsorte hat dem IOC, der Olympischen Familie, nicht geholfen. Ich meine, Sochi war aus heutiger Sicht natürlich eine Fehlentscheidung. Man hat im Prinzip ein, nicht wissend, aber ein Regime gefördert, was sich als kriegerisch herausgestellt hat. Und es war ja auch schon während der Olympischen Spiele in Sochi sehr umstritten. Und das trifft nicht nur das IOC zu, es trifft auch die FIFA. Hier hat der eine oder andere Verband der olympischen Sportfamilie auch mal Fehlentscheidungen bei den Austragungsorten getroffen. Und was jetzt Japan betrifft, da ist natürlich der besondere Fall, dass die Japaner sich nicht wohlgefühlt haben mit der Behandlung der Pandemie. Japan ist ein Land, bei dem Menschen also äußersten Wert auf ihre körperliche Integrität legen. Und es gab dann, während es war die Hochphase der Pandemie, auch als 2021 die Spiele aufgerichtet wurden. Und da gab es schon starke Gruppen in Japan, die gegen die Austragung 2021 waren. Und die Leute fühlen sich dann vielleicht auch heute noch übergangen, als das IOC übrigens im Einvernehmen mit der japanischen Regierung entschieden hat, dass man die Spiele durchführt. So, man hat sie durchgeführt, man muss aber halt auch sagen, diese Olympischen Spiele, und dafür kann ja keiner, dass die unter der Pandemiebedingungen stattfanden, die hatten natürlich nicht den Glanz und den Jubel, den sonst Olympische Spiele hatten. Das war sowohl für die Athleten, die Betreuer, aber letztlich auch für die Zuschauer bei weitem nicht das, was wir sonst von Olympischen Spielen hatten.
Jetzt denkt das IOC darüber nach, die Winterspiele in Zukunft rotierend austragen zu lassen zwischen festen Austragungsstätten, um eben nicht jedes Mal einen neuen Austräger zu finden. Wie soll das funktionieren, wenn nicht mal jetzt für einzelne Olympische Spiele sich ein Ausrichter findet?
Na, das könnte schon funktionieren, weil ja dann die Ausrichter wissen, dass ihre Investitionen nicht nur für einmal die Ausrichtung genutzt werden können, sondern vielleicht alle 12 Jahre oder ähnliches immer wieder genutzt werden können, zumindest zum Teil. Und dann rentieren sich natürlich die Investitionen ganz anders. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann vermehrt Interesse finden würde.
Und einer dieser Ausrichter könnte dann am Ende Saudi-Arabien sein, die sich jetzt ja auch um die asiatischen Winterspiele bemühen?
Naja, also ich glaube, dass im Augenblick die olympische Familie vorsichtig ist, Spiele zu vergeben in Regime, die doch autoritär sind. Es weiß genau, dass das seinem Ansehen schaden kann. Und ich sag mal, solange andere Bewerberstädte zur Verfügung stehen, und sie werden zur Verfügung stehen, da bin ich relativ sicher, wird man da vorsichtig sein mit Saudi-Arabien.
Sagt der Sportökonom Wolfgang Mennig im Interview. Und wir bleiben olympisch, denn bei den Sommerspielen in Paris soll es im Gehen eine Revolution geben. Statt der 50 Kilometer soll es eine Mixed-Team-Staffel geben. Bei den AthletInnen kommt das aber überhaupt nicht gut an, berichtet Raphael Späth.
Es war das große Ziel des Internationalen Olympischen Komitees und eines der persönlichen Anliegen von Präsident Thomas Bach.
The Olympic Games Paris 2024 will be more inclusive, more youthful, and they will be the very first Olympic Games with full gender parity.
Die Olympischen Spiele in Paris werden die ersten Sommerspiele der Geschichte, an denen genauso viele Frauen wie Männer teilnehmen. Auch in der traditionellen Leichtathletikdisziplin Gehen wird es erstmals Geschlechterparität geben. Die 50-Kilometer-Distanz der Männer, seit 1932 im Programm und für die Geher das zweite Medaillenrennen neben den 20 Kilometern, wird in Paris durch eine Mixed-Staffel ersetzt. Je ein Mann und eine Frau gehen dabei abwechselnd insgesamt rund 42 Kilometer, das Äquivalent zur olympischen Marathondistanz.
Auf der einen Seite finde ich natürlich gut, dass wir wenigstens eine zweite Disziplin oder zweite Strecke haben. Das ist auf jeden Fall erstmal das Positive. Jedoch sehe ich das noch nicht so ganz durchdacht, diese Mixstaffel.
Sagt Gea Christopher Linke, Silbermedaillengewinner bei der vergangenen Europameisterschaft.
Eine Staffel ist für mich, man macht seinen Wettbewerb, ist danach fertig und gut ist. Und jetzt ist aber ein Thema, man macht 10,5 Kilometer, wartet 10,5 Kilometer, geht dann nochmal 10,5 Kilometer. Also 40 Minuten Belastung, wo man eigentlich komplett fertig danach ist, 40 Minuten Pause, was ja eigentlich auch zu wenig ist, um sich wirklich zu erholen und dann nochmal einen Wettkampf zu machen, das ist halt für mich überhaupt nicht überdacht.
Das sehen viele Athletinnen und Athleten ähnlich. Bianca Dittrich, die deutsche Bestzeit über die 50 Kilometer Distanz bei den Frauen hält, hat durch einen Instagram-Post des Leichtathletik-Weltverbandes vom neuen Wettbewerb erfahren.
Ich habe mir dann mal die Kommentare unter dem Beitrag durchgelesen, die zu 99% negativ waren. Athleten, Trainer und auch Gehrichter haben gesagt, dass sie die Entscheidung nicht verstehen. Und vor allen Dingen auch nicht wissen, mit wem sie abgesprochen wurden.
Vor allem die im Gehen eher ungewöhnliche Distanz von knapp über 10 Kilometern sorgt für Verwunderung.
Das Problem ist, im Gehen gibt es eine bestimmte Technik, an die man sich halten kann,
erklärt Christopher Linke.
Und die ist mittlerweile so ausgefeilt, also sagen wir mal so, uns ermöglicht diese Technik nicht noch schneller zu gehen. Also ist diese 20 Kilometer so von der Technik her ausgefeilt, dass es so schnell geworden ist, also technisch am Limit, dass es eigentlich gar nicht noch schneller geht. Und demzufolge sind die 10 Kilometer ja eigentlich viel zu kurz.
Linke befürchtet, dass viele Staffeln wegen technischer Ungenauigkeiten disqualifiziert werden. John Ritchen, Geschäftsführer des Leichtathletik-Weltverbandes, meint laut eines offiziellen Pressestatements, das neue Format sei darauf ausgelegt, innovativ, dynamisch und unvorhersehbar zu sein. Aber ist das auch ein Garant dafür, mehr Menschen für die Sportart Gehen zu begeistern? Die Sportsoziologin Christiana Schallhorn von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz forscht über die Sehgewohnheiten des TV-Publikums. Sie glaubt, dass dieses neue Format das Fachpublikum eher abschrecken als anlocken könnte.
Aber für die Allgemeinheit, die vielleicht nicht so ein Expertentum in diesen Langstreckendisziplinen hat, könnte es durchaus interessanter werden, weil einfach sich mehr tut, weil mehr Abwechslung drin ist, weil mehr Spannung dadurch erzeugt wird durch diese Wechsel. Und darauf wird es am Ende auch ankommen, sozusagen eben mehr Attraktivität zu haben, um eben die Einschaltquoten hochzuhalten, um dann eben auch infolgedessen für Sponsoren und so weiter interessant zu sein.
Wirtschaftliche Interessen im Sport und auch für das IOC sind sie inzwischen einer der entscheidenden Faktoren. Das neu kreierte Event sorgt aber auch dafür, dass es für Geherinnen und Geher im nächsten Jahr vermutlich weniger Startplätze geben wird.
Das heißt, aus ehemals 7 Leute zur Olympia sind jetzt nur noch 4 Leute bei Olympia,
sagt Christopher Linke.
Das ist natürlich auch förderungstechnisch für uns Geher gerade immer schwierig. Wenn man nicht bei einem internationalen Höhepunkt startet, dann ist die Förderung fast gleich null. Das ist natürlich für die Leute, die bisher die lange Strecke gemacht haben, mehr oder weniger ein Todesurteil, förderungstechnisch.
Trotzdem hat sich Langstreckenspezialistin Bianca Dittrich dazu entschieden, das neue Format zu boykottieren.
Wenn wir von fairen Bedingungen reden, von fairen Vorbereitungsbedingungen auf Olympische Spiele, dann kann man nicht innerhalb des Qualifikationszeitraumes, in dem wir uns jetzt schon befinden, einfach so eine drastische Änderung der Streckenlänge und auch des kompletten Formats ins Leben rufen.
In einer Petition, die inzwischen über 700 Unterstützer hat, fordert sie den Leichtathletik-Weltverband und das IOC dazu auf, den neuen Mixed-Wettbewerb noch einmal zu überarbeiten.
Ich fand es einfach wichtig, in der Öffentlichkeit anzusprechen, dass wir damit nicht zufrieden sind, dass es nicht unsere Meinung vertritt. Und ich finde, unsere Sportart besteht aus 3 Protagonisten. Das sind einmal die Athleten, dann deren Trainer und dann die Gehrichter. Ohne diese 3 Komponenten oder Protagonisten, mag man es nennen, wie man es will, gibt es unsere Sportart nicht, gibt es keine Wettkämpfe in unserer Sportart. Und ich finde, man muss definitiv diese Parteien befragen und mit einbeziehen in eine solche Entscheidung.
Der Leichtathletik-Weltverband schreibt auf Anfrage, dass eine 8-köpfige Beratergruppe aus Athleten, Trainern und Gehrichtern in den Prozess involviert gewesen sei. Außerdem werde das neue Format Stand jetzt nur in Paris und nicht bei anderen Wettbewerben wie etwa den Weltmeisterschaften in diesem Jahr durchgeführt. Unklar ist noch, wie die Qualifikationskriterien für diesen einzigartigen Wettbewerb aussehen. Im Pressestatement heißt es nur, weitere Informationen folgen in Kürze. Wann genau, weiß bisher niemand.
Viele Fragen offen also bei den GeherInnen. Wer in Paris 2024 dabei sein möchte, muss viel Zeit in den Sport investieren. Training, Physio- und Regenerationszeiten und dazu noch Termine mit möglichen Sponsoren. Viele deutsche KaderathletInnen studieren zudem noch nebenher. Eine Doppelbelastung, die oftmals zu Problemen führt. Simon Stolz.
Wie schwer Studium und Leistungssport vereinbar sein können, hat Langstreckenläuferin Fabienne Königstein selbst schmerzlich erfahren müssen.
Das erste Semester hat mir auch die Wettkampfsaison ziemlich zerhauen, weil ich einfach so kaputt war, bis es dann schon losging, dass ich da keine gute Leistung bringen konnte.
Während ihrer Sportkarriere hat Königstein insgesamt 6,5 Jahre an der Uni Heidelberg studiert. Vielen ihrer Kameraden ging es dabei ähnlich. Auch sie kamen durch die Doppelbelastung an ihr Limit.
Wer es probiert hat, Marathonlauf neben Studium oder Beruf, der war eigentlich nach einem halben Jahr verletzt, weil einfach du die Trainingseinheiten irgendwie noch unterbringst, aber die Regeneration fällt halt komplett weg.
Richtige Pausen gibt es bei dem Pensum kaum. Doch die meisten Leistungssportler haben keine andere Wahl. Sie müssen sich während des Leistungssports auf den Berufseinstieg vorbereiten. Fast die Hälfte aller deutschen Olympiateilnehmer sind oder waren an einer Universität eingeschrieben. Bei der Umsetzung helfen sogenannte Karriereberater. Eine von ihnen ist Annika Rehse am Olympiastützpunkt NRW Rheinland. Ihre Aufgabe ist es, die Spitzensportler bei der Planung und Umsetzung der dualen Karriere zu unterstützen.
Die Erfahrungen, die wir machen, ist, dass den Sportlerinnen und Sportlern das halt sehr bewusst ist, dass sie etwas parallel machen müssen oder eben auch nach der sportlichen Karriere ganz regulär in den Beruf einsteigen müssen.
Fast jeder Leistungssportler hat laut Annika Rehse irgendwann Kontakt mit Karriereberatern. Ihre Erfahrung zeige, dass für die meisten Leistungssportler ein Studium neben dem Leistungssport gut möglich ist. In sportlich schweren Zeiten könne ein Studium auch Halt geben. Sie glaubt,
dass sich das auch gut ergänzen kann. Wenn eine Verletzung da ist, dann gar nichts zu machen, das macht dann auch unzufrieden. Und ich glaube, das nehmen halt die Sportler auch alle eigentlich so dann.
Diese Erfahrung hatte auch der ehemalige Basketball-Nationalspieler Philipp Schwedhelm gemacht. Anfangs hatte er noch großen Respekt vor einem Studium während der Leistungssportkarriere. Doch mit der Zeit lernt er, mit der richtigen Planung und dem richtigen Studium kann es gut gelingen. Um anderen Sportlern dabei zu helfen, schreibt er schon während seiner Karriere als Mitautor ein Buch über die duale Karriere und die Vorbereitung auf das Leben nach dem Profisport.
Da wollten wir einfach was schaffen, was Spielern hilft, wo sich dann orientieren können. Was gibt es denn für Möglichkeiten, sich um die Zeit danach vorzubereiten?
Auch bei ihm hat alles mit einem Karriereberater angefangen.
In einem Sommer bin ich aufgewacht morgens und dachte, okay, ich muss was machen, ich habe da Lust zu. Und ich bin am selben Tag noch ins Leistungszentrum in Köln gefahren und er hat mir das Studium empfohlen.
Das Fernstudium ist extra für Spitzensportler ausgelegt. Kaum Präsenzpflicht und Prüfungstermine, die mit dem Sport vereinbar sind. Durch die enge Zusammenarbeit der Hochschule mit dem Leistungssport konnte Schwedhelm so das Studium und Basketball gut miteinander kombinieren.
Da ging es dann so um so Kleinigkeiten, dass die Prüfungen zum Beispiel nicht am Wochenende geschrieben werden.
Insgesamt 80% der Sportler finden, dass eine duale Karriere im Leistungssport möglich sei. So eine Befragung der Stiftung Deutsche Sporthilfe von über 1000 Athleten aus dem Jahr 2021. Vor allem der Anteil der Studierenden wird im Leistungssport immer größer. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 waren laut Athleten Deutschland etwa 45% der deutschen Delegation aktive oder ehemalige Studenten. Ein Grund für die hohe Studierendenquote ist die Flexibilität des Studiums. Mehr als 200 Kooperationsverträge hat der Deutsche Olympische Sportbund mit Hochschulen abgeschlossen. Diese sollen dabei helfen, Spitzensport und Studium besser kombinieren zu können. Trotzdem finden Spitzensportler an sogenannten Partnerhochschulen des Spitzensports überall unterschiedliche Bedingungen vor, kritisieren Sportwissenschaftler. Sportler seien deshalb weiterhin vom Wohlwollen einzelner Professoren abhängig.
Man ist dann halt doch irgendwie eine kleine Ausnahme und die Profs wissen nicht so ganz, wie sie mit einem umgehen sollen.
Sagt auch Marathonläuferin und Athletensprecherin Fabienne Königstein. Auch ihre Uni gehörte theoretisch zu den Partnerhochschulen, in der Praxis hatte sie aber nicht viel davon. So stoßen viele Athleten trotz Beratung und Unterstützung auf Probleme. Die Kommunikation könnte generell noch besser werden, findet auch Rennrodlerin Diana Eidberger von Athleten Deutschland. Sie ist bei der unabhängigen Athletenvertretung Teil der AG Duale Karriere und spricht dort die Probleme aus Sicht der Athleten an. Auch viele Trainer und Verbände hätten zu wenig Verständnis für die Situation der Sportler, meint Eidberger.
Von daher glaube ich schon, dass es sehr viel Potenzial im Bereich der Kommunikation gibt. Heißt, dass Verbände, Trainer und alle Sportfunktionäre verstehen, dass das Thema duale Karriere unfassbar wichtig ist und auch einen gewissen Sicherheitsaspekt den Athleten gibt.
Insbesondere Wintersportler haben wegen der langen Abwesenheitszeiten während ihrer Weltcup-Saison große Probleme, einem geregelten Studium nachzugehen. Viele Sportler fühlen sich deshalb irgendwann gezwungen, sich zwischen der sportlichen und beruflichen Karriere zu entscheiden. Ein weiteres Problem ist die finanzielle Unterstützung. Denn die bereits erwähnte Studie der Deutschen Sporthilfe zeigte auch, ein Drittel aller Sportler kann sich wegen des niedrigen Einkommens nicht genug auf den Sport konzentrieren. Viele junge Athleten fragen sich deshalb, ob sie nicht lieber mit dem Leistungssport aufhören sollten, erzählt Diana Eidberger.
Da wird es für jemanden, der von einer kleinen Summe im Monat lebt und noch nicht mal irgendwas nebenbei noch ansparen kann, echt schwer, wenn man Lebensunterhalt und Sport miteinander in einer Summe kombinieren muss.
Der Bund hat erst in den vergangenen Jahren die Grundförderung an Nachwuchs- und Spitzenathleten substanziell erhöht. Ob es in den kommenden Jahren eine weitere finanzielle Erhöhung geben wird, ist fraglich. Diana Eidberger erhofft sich diese trotzdem, denn nur ohne Geldsorgen könne eine berufliche Ausbildung für Leistungssportler problemlos funktionieren.
Die Hoffnung von Diana Eidberger in einem Beitrag von Simon Stolz. 29 Jahre lang wurde der Pokalsieger im Handball in Hamburg ermittelt. In diesem Jahr findet das Final Four zum ersten Mal in Köln statt. Gerade spielen Magdeburg und Lemgo gegeneinander im Halbfinale. Um 19 Uhr war Anpfiff und ich bin jetzt live mit Daniel Neuhaus verbunden, der die Spiele in Köln verfolgt. Herr Neuhaus, wer ist näher dran am Einzug in das Finale?
Ganz klar, der deutsche Meister aus Magdeburg. Die haben ja alles im Griff, die Magdeburger führen 17-13 zur Pause. Die Spieler kommen jetzt gerade wieder zurück aufs Feld und das sieht schon nach sehr viel Zuversicht aus bei den Magdeburgern. Aber sie nehmen ihren Gegner ernst, auch wenn der TBV Lemgo Lippe klar der Außenseiter ist bei diesem Final Four. Die Lemgo haben alles reingeworfen, was sie an Leidenschaft und Herz haben, aber das reicht nicht gegen eine echte Spitzenmannschaft. Und deshalb führen die Magdeburger auch verdient hier mit 17-13.
Im ersten Halbfinale haben ja die Rhein-Neckar-Löwen Flensburg deutlich mit 38-31 geschlagen. War das ein überraschendes Ergebnis?
Es war überraschend deutlich. Es war die große Juri-Knorr-Show, der Spielmacher, den wir ja von der Weltmeisterschaft im Januar kennen. Der Spielmacher der Rhein-Neckar-Löwen, er war der entscheidende Mann. 10 Tore, 4 Vorlagen, ihn haben die Flensburger nie in den Griff bekommen. Und das, obwohl sie zuletzt 21 Spiele lang gar nicht verloren haben und die Rhein-Neckar-Löwen 4 Spiele in Folge in der Liga verloren haben. Also das war irgendwie pokalverrückt. Aber es ging dann alles sehr deutlich in die Richtung der Rhein-Neckar-Löwen. Das mag überraschend gewesen sein, aber es war auf jeden Fall verdient. Und so haben wir schon mal einen Finalisten beim ersten Pokal-Final Four in Köln. Die Atmosphäre ist toll, 20.000, die Halle ist voll, super viele Fans aus Magdeburg mit dabei. Und das verspricht ein toller Finaltag zu werden. Möglicherweise dann auch mit dem SC Magdeburg, wenn er in der zweiten Halbzeit, die gleich beginnt, genauso konzentriert spielt wie in Durchgang 1.
Wenn wir noch kurz auf die Bundesliga schauen, dort konkurrieren Magdeburg und Flensburg, die ja heute spielen, mit Kiel und Berlin, die nicht in Köln dabei sind. Ist das für die beiden Vereine ein Vorteil im engen Meisterschaftsrennen?
Ja, da kommt es sicherlich auf viele kleine Prozentpunkte an und deshalb kann das schon sein in Sachen Erholung, dass das ein Vorteil ist für diese beiden Mannschaften. Ich glaube, sowohl Kiel als auch Berlin hätten aber liebend gerne damit getauscht und wären gerne hier mit dabei, weil es einfach ein großes Event und eine große Titelchance ist. Und darum geht es letztendlich im Handball, aber in Sachen Meisterschaft kann das schon ein Vorteil sein. Die Saison ist lang, hart und sowohl Flensburg als auch die Magdeburger sind ja auch noch im Europapokal dabei, also das zehrt schon. Wir werden am Ende sehen, ob es eine Rolle spielt, schon am nächsten Sonntag. Flensburg in Kiel in der Bundesliga, da werden die wieder richtig gefordert werden.
Danke an Daniel Neuhaus live aus Köln. Das Spiel um Platz 3 und das Finale im DHB-Pokal werden dann morgen ausgetragen. In Antalya findet derzeit die Europameisterschaft im Kunstturnen statt. Heute gab es weitere Finals, unter anderem am Stufenbarren. Dort konnte Elisabeth Seitz ihren Europameisterschaftstitel am Stufenbarren aus München im vergangenen Jahr aber nicht verteidigen. Trotzdem fährt sie mit einer Medaille nach Hause. Nicht das einzige Edelmetall für das deutsche Team, berichtet Holger Kühner.
Mit einer Weltklasse-Vorführung hat Elisabeth Seitz am Stufenbarren die Bronzemedaille gewonnen. Ein Jahr nach dem Gewinn des EM-Titels in München fehlten der 29-Jährigen nur 0,03 Punkte zu Silber und weniger als 0,3 Punkte zum erneuten Gold. Im schwarz und gelb leuchtenden Anzug zeigte die Stuttgarterin eine nahezu perfekte Abfolge. Von Flugelementen und Drehungen musste sich dabei nur der Italienerin Alice D'Amato und der Britin Rebecca Downey geschlagen geben. Für Seitz ist es die 5. Medaille bei einer EM seit 2011. Seine erste Medaille bei einer internationalen Meisterschaft überhaupt gewann Milan Hosseini, der für den Heilbronner Verein TG Böckingen turnt. Der 21-Jährige gewann die Bronzemedaille beim Bodenturnen, präsentierte Salto- und Schraubenkombinationen auf einem Niveau bereits ganz dicht an der Weltspitze. Zweimal Bronze für das deutsche Team bei der EM in Antalya, Elisabeth Seitz am Stufenbarren und Milan Hosseini beim Bodenturnen.
In Stuttgart haben die deutschen Tennisfrauen heute im Billie Jean King Cup um den Einzug in die Finalrunde gespielt und diesen Einzug gegen Brasilien auch geschafft. Julius Richter über die Ergebnisse von heute.
Das Team setzte im dritten Einzel auf Jule Niemeyer und das zahlte sich aus. Die 23-jährige Dortmunderin, deren Leistungen zuletzt schwankten, gewann gegen Brasiliens Topspielerin Beatriz Haddad-Maia. Die beiden lieferten sich auf dem Sandplatz in der Stuttgarter Arena ein Marathonmatch über 3 Sätze. Am Ende triumphierte Niemeyer mit 7:6, 3:6 und 6:2 und brachte Deutschland mit 2:1 in Führung. Im Anschluss sorgte Annalena Friedsam dann für die Entscheidung. Die 29-jährige Rheinland-Pfälzerin machte mit Brasiliens Laura Pegossi kurzen Prozess und gewann mit 6:1 und 6:0. Deutschland schlägt Brasilien mit 3:1 und spielt im November in der Endrunde des Billie Jean King Cups.
Und über die Eishockey-Frauen und ihr Abschneiden bei der Weltmeisterschaft haben wir heute ja schon gesprochen. Aber auch die Männer waren unterwegs. Im zweiten WM-Testspiel gegen Tschechien in 3 Tagen gab es aber die 2. Niederlage, ein deutliches 1:5. Matthias Merget.
Die deutsche Eishockey-Auswahl ist noch nicht in WM-Form, das wurde deutlich. Den einzigen deutschen Treffer, den zum 1:5, erzielte immerhin Dominik Bock, der in der Bundesliga für die Löwen in der Frankfurter Halle spielt. Und so konnten die 5.100 Zuschauer zumindest einmal jubeln. Bereits vor 2 Tagen hatte die Mannschaft mit 2:6 gegen Tschechien verloren. Immerhin kann das Team bei der WM Mitte Mai noch auf einige Verstärkungen hoffen, denn aktuell fehlen noch Spieler aus der DEL und Hoffnungsträger, die in der NHL auf dem Eis stehen.
Und bei der Schach-WM in Kasachstan führt Jan Nepomniachtchi jetzt mit 3:2 gegen Ding Liren. Er hat heute das Spiel gewonnen. Und damit endet Sport am Samstag für heute. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga steht es weiter 1:0 für Gladbach. Ich bedanke mich bei der Redaktion, Technik und bei der Regie, ohne die diese Sendung nicht möglich wäre. Und natürlich bei Ihnen für das Zuhören. Alle Beiträge finden Sie wie gehabt auf deutschlandfunk.de/sport und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich jetzt Christian von Stülpnagel. Wir hören uns, wenn Sie wollen, um 22.50 Uhr zu Sport aktuell wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Start in diesen Abend.